Ja, 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Wir sind beim zweiten Kapitel angekommen. Kapitel 1. Ja, die Verse 1 bis 5 werde ich gleich lesen. Glauben in der Krise ist das Thema. Das klingt ambivalent, ne? Das klingt zweideutig. Es könnte ja heißen, der Glaube ist in der Krise. Das ist immer wieder der Fall. Und Krise ist ein Begriff, so habe ich das in der Schule gelernt, der beinhaltet einen Wendepunkt zum Besseren. Deshalb ist es gut, in eine Krise zu kommen, selbst wenn der Glaube in eine Krise kommt. Man kann es auch noch anders verstehen. Glauben halten in der Krise. Ich glaube trotz oder in oder vielleicht sogar durch die Krise. Das ist unser Thema heute und wir lesen mal die ersten 5 Verse, wie gesagt, aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Ursprünglich sollte es Vers 1 bis 10 sein, so war es angegeben. Aber wenn das so wäre, dann würde ich jetzt eine Predigt halten über die Verse 1 bis 5, dann hätten wir Abendmahl und dann käme eine zweite Predigt über die Verse 6 bis 10. Deshalb machen wir das. Nächste Woche ist Marcel da und er wird über die Verse 6 bis 12 predigen. So, ich lese mal. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Bis dahin. Ja, herausfordernder Text. Für alle von uns glaube ich, auch wenn wir jetzt nicht akut in einer Verfolgungssituation sind. Ja, Paulus dankt Gott. Und er sagt sogar, ich bin es schuldig, Gott zu danken. Ich muss ihm danken, unbedingt. Warum? Weil euer Glaube unheimlich wächst und die Liebe untereinander zunimmt. Das ist ein Grund, Gott zu danken. Und davon erzählt er auch den anderen Gemeinden. Schaut mal, die Thessalonicher, wie ihr Glaube wächst und wie ihre Liebe untereinander zunimmt. Und das umso mehr, als dass die Thessalonicher große Bedrängnisse haben. Sie beweisen Glaubenstreue und Ausharren in großen Bedrängnissen und in Verfolgung. Kurz, was war die Verfolgung der Thessalonicher? Ja, konkret steht es hier jetzt in der Bibel nicht, aber sie wurden verfolgt von der jüdischen Gemeinde. Sie wurden verfolgt von den Heiden, also von außerhalb der Gemeinde kamen Bedrängnisse auf die Thessalonicher zu. Und dann gab es auch innere Bedrängnisse, nämlich es kursierten falsche Lehren. Ich glaube, Andreas hat das erwähnt in seiner letzten Predigt. Manche sagten, der Tag des Herrn sei schon gekommen. Und zu diesem Zweck existierte sogar ein gefälschter Brief des Paulus. um das zu untermauern. Also es gab innere Bedrängnisse, es gab äußere Bedrängnisse. Und in dieser Bedrängnis hielten sie Glaubenstreue und ja, harrten aus in ihrem Glauben. Drei Punkte in der Predigt. Nächste Folie. Oder, ich hab auch einen Knipser. Ja, drei Punkte. Wachsen im Glauben, was ist das? Ja, weil ja Paulus sagt, ihr wachst stark. Ja, wachsen im Glauben, was ist das? Dann Glauben bewahren in der Krise, wie geht das? Und dann von mir ein selbst gegründeter Anglizismus, den könnt ihr wieder vergessen nach diesem Gottesdienst, den gibt es ja eigentlich nicht, aber der fasst den Begriff gut zusammen, der Benefit der Krise. Mit anderen Worten, der Nutzen, der Vorteil, das Gute an der Krise, das Lobenswerte an der Krise, ja, der Benefit der Krise. Gut, Punkt 1, wachsen im Glauben. Was heißt das? Der Glaube wird stärker, der Glaube wird tiefer, der Glaube wird intensiver. Was bedeutet das? Wir können uns das besser vorstellen, wenn wir Glauben vom Ziel her sehen. Also ich meine jetzt nicht das als Ziel die Rettung, das ist natürlich das Endziel des Glaubens. Ich meine, wenn wir sehen, was ist denn der Idealfall des Glaubens? Also wenn ein 100-Meter-Läufer unterwegs ist in einem Rennen, der weiß genau, wo er hin muss und wo er hin will. Das ist die Ziellinie, das Zielband. Ja, der ist unterwegs, aber da muss ich hin. Wo sollen wir denn hin mit unserem Glauben? Was ist das Idealbild des Glaubens? Und das kann man eigentlich gar nicht in einem Satz beantworten. Es gibt so viele Aspekte des Glaubens. Aber ich habe einen einzigen Vers, der das demonstrieren soll, und zwar in unserem heutigen Zusammenhang. Das Idealbild des Glaubens: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Ich habe ihn jederzeit, unter allen Umständen, in allen Situationen, zu allen Zeiten vor Augen. Dann wanke ich nicht. Das ist die Ziellinie. Und wachsen im Glauben bedeutet, in diese Richtung wachsen. Bedeutet unter anderem, sage ich jetzt mal, in diese Richtung wachsen. Machen wir ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Nehmen wir eine Mini-Krise. Dann kann man das sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Eine Mini-Krise. Und ich glaube, jeder von uns hat so eine Mini-Krise schon erlebt. Oder eine ähnliche. Du hast deinen Schlüsselbund verloren. Oder sagen wir noch besser, du hast deine Geldbörse verloren mit den ganzen Karten drin. Ja? Das kennt ihr, ne? So, wie reagiert der natürliche Mensch, der ohne Gott lebt, auf so eine Situation? Natürlich sehr unterschiedlich, hängt typabhängig, aber so in der Regel. Der sorgt sich, ja? Was sagtest du, Ulla?
Panik.
Der gerät in Panik, der wird hektisch, der sorgt sich, der macht natürlich, der sperrt direkt seine Karten, ne? Das ist ja auch richtig. Und vielleicht kann er eine Nacht nicht schlafen, ja? Und überlegt sich und malt sich das Negativste aus, was man sich ausmalen kann. Ja? Ist gereizt, reagiert gereizt auf seine Umwelt. Das ist normal, das tut der natürliche Mensch. Wie reagiert ein Mensch, der im Glauben an der Ziellinie angekommen ist? Oder, ja, wenn er angekommen ist, beziehungsweise, ja, wenn er gereift ist, wie reagiert er? Er geht ins Gebet, ja, er geht ins Gebet, auch wenn er Ängste hat, auch wenn er sich Sorgen macht, auch wenn er merkt, da steigt die Panik in mir hoch. Dann geht er ins Gebet und gibt es Jesus und er ruht in Jesus. Er lässt sich nicht von seinen Emotionen, Gefühlen, Ängsten, Besorgnissen und so weiter, vielleicht von seinem Ärger, er lässt sich davon nicht bestimmen. Er lässt diese Dinge nicht über ihn herrschen, sondern er geht zu Jesus und vertraut es ihm an und hofft auf ihn, dass er alles richtig macht und er alles so hinausführt, nach dem Motto, diejenigen, die ihn lieben, denen werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich würde mal sagen, so, ja, reagiert jemand, der in Jesus ruht. Und noch etwas anderes tut er, und das ist sehr wichtig. Für ihn sind die kleinen Dinge klein und sie bleiben klein. Und die großen Dinge groß und sie bleiben groß. Die großen Dinge, das ist unsere Erlösung, unsere Errettung durch Jesus, der für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Das ist das ewige Leben durch den Glauben an Christus. Das ist die Herrlichkeit in der Höhe, die Gemeinschaft mit Christus, die wunderbare Herrlichkeit bei Gott zu sein. Das ist, dass wir heute mit Jesus unterwegs sein dürfen in der Tiefe und in der Höhe. Ja, das ist das neue Leben, das er uns geschenkt hat durch den Heiligen Geist. Und, das sind die großen Dinge. Und was sind die kleinen Dinge? Alles Irdische, Zeitliche. Der Verlust der Geldbörse, der Verlust des Schlüsselbunds und was ihr euch sonst noch vorstellen könnt, ist alles klein. Für uns wird es oft groß. Es wird übergroß, es wird übermächtig. Das soll es nicht. Wir dürfen in Christus ruhen, auch in so Situationen. Noch ein Wort. Noch ein Wort zur Liebe, weil ja Paulus auch zu den Thessalonichern sagt, die Liebe nimmt zu. Nicht nur der Glaube wächst, sondern die Liebe nimmt zu. Und das hängt miteinander zusammen. Das geht gar nicht ohne. Wenn wir hier von Liebe reden, dann reden wir von einer ganz besonderen Liebe. Ja? Und ohne den Glauben kann diese Liebe nicht wachsen, von der hier die Rede ist. Denn wir wissen ja, dass durch den Glauben Jesus in uns wohnt. Das hören, das lernen wir im Kolosserbrief, ja, dass durch den Glauben Jesus in uns lebt, Jesus in uns wohnt und damit auch seine Liebe. Das ist eine ganz besondere. Das ist nämlich eine, die ist unabhängig von Bedingungen. Die hängt nicht am Charakter einer Person. Die hängt nicht an der Beliebtheit einer Person. Die hängt nicht am Aussehen einer Person. Die hängt nicht daran, wie sich eine Person benimmt. Sie hängt nicht an diesen Dingen. Sie ist da, unabhängig von all dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist eine besondere Liebe. Deshalb sagt Jesus ja auch, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist exakt die Liebe Christi. Es muss exakt die Liebe Christi sein, denn er liebt uns ohne Bedingungen. Liebt, würde er uns nur lieben unter bestimmten Bedingungen, dass wir auch nett und brav sind, hätten wir keine Chance. Hätten wir keine Chance. Das dazu, ja? Also wenn der Glaube wächst, wächst auch die Liebe. Die Liebe untereinander ist wichtig. Das war der erste Punkt. Kannst du mal einen weitermachen, bitte? Danke. Oh, das ist noch eine Weile hin, diese Verse. Du kannst die mal wieder wegtun und einfach, ja, danke. Der zweite Punkt ist, wie bewahren die Thessalonicher Glauben in Leid, Glauben in der Krise, Glauben in Verfolgung. Wie wird der Glaube stark in so einer Situation oder wie bleibt er stark, je nachdem? Ja, wie zeigen wir Ausdauer in der Krise? Seit Beginn der Gemeinde werden Christen verfolgt. Seit Beginn der Gemeinde. Meine, seine Geldbörse verlieren und sein Portemonnaie verlieren, ist zugegebenermaßen auf einem anderen Niveau, als um des Glaubens willen geschlagen, gefoltert zu werden, ins Gefängnis geworfen zu werden oder mit dem Tode bedroht zu werden. Das ist eine andere Kategorie. Wie hält man in so einer Situation Glauben? Ich sagte eben, seit Beginn der Gemeinde werden Christen verfolgt, gequält, geschlagen, getötet, bedroht. Es ist ja fast der Normalfall, könnte man denken, ja? Ich weiß nicht, ich habe keine Statistik, aber das könnte der Normalfall sein. Hier, wir, die wir mit Verfolgung in der Weise nichts oder noch nichts zu tun haben, wir sind vielleicht die Ausnahme. Was auch immer, ich nenne euch mal drei Beispiele von Menschen, die verfolgt wurden um ihres Glaubens willen und die Glauben, im Glauben geblieben sind, die im Glauben ausgeharrt haben, damit das ein bisschen plastischer wird für unser Verständnis. Die meisten kennen die Leute. Dietrich Bonhoeffer ist das erste Beispiel. Ihr wisst, beteiligt an dem Widerstand gegen Hitler, Zweiten Weltkrieg, kam ins Gefängnis, wurde hingerichtet durch Erhängen. Seine letzten Worte vor seinem Tod, so wird es kolportiert, seine letzten Worte vor dem Tod waren, ich zitiere mal sinngemäß, mein Leben ist nun zu Ende, ein neues beginnt. Mein Leben ist nun zu Ende, ein neues beginnt. Was zeigt diese Aussage? Was zeigt das? Der guckt auf die großen Dinge. In der schärfsten, in der größten Krise seines Lebens, in der allergrößten Krise, schaut er auf das Große. Mein Leben ist jetzt vorbei, das ist das Kleine. Aber jetzt kommt das Große. Das Neue beginnt. So geht er in seinen Tod. Zweites Beispiel. Open Doors veröffentlicht ja immer wieder diese Hefte, in denen über Menschen berichtet wird, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Häufig sind das Muslime. Zuletzt las ich von einem sogenannten Robel. Ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Robel oder Rubel oder wie auch immer, ist sowieso ein geänderter Name. Ein somalischer Christ, der Muslim war. Was passierte ihm? Da das Übliche zunächst. Seine Familie hat ihn fortgejagt und verstoßen. Aber der war so feurig für Jesus, der konnte seinen Mund nicht halten. Ne? Der musste das erzählen und er hat immer wieder Zeugnis gegeben von Jesus und das brachte ihn schnurstracks ins Gefängnis. Und dort, so berichtet er, wurde er regelmäßig verprügelt, bis das Blut aus seiner Nase und aus seinem Mund herauskam. Und das war noch nicht alles. Er wurde in eine Leichengrube geworfen mit verwesenden Leichen. Nicht als Toter, als Lebendiger. Die Grube wurde abgedeckt und da durfte dann in dem Gestank und in der Hitze aushalten. Und sie wollten, dass er da stirbt, deshalb haben sie ihm auch nichts zu essen gegeben. Und wie durch ein Wunder erreicht seine Frau, dass die Behörden ihn für nicht zurechnungsfähig erklären und er kommt raus. Das war nur eine. Das sind nur zwei seiner Leiden. Und er bezeugt, es hat Zeiten gegeben, da bin ich verzweifelt an meinem Glauben und an Gott. Ja, das gibt es, das ist normal. Da bin ich verzweifelt. Aber am Schluss bekennt er, ich habe Glauben gehalten, weil, wie hat er es ausgedrückt? Weil ich fest in Jesus verankert war. Weil ich fest in Jesus verankert war, deshalb habe ich Glauben gehalten. Er sagt, ich war so fest gegründet in Jesus, dass das mich ausharren ließ in der größten, schärfsten Not. Was für ein Zeugnis. Ein drittes Beispiel. Ich kannte nicht viel von den Wormbrands. Viele von euch sind die Wormbrands ein Begriff. Richard Wormbrand und Sabina. Einige Leute aus der Gemeinde haben wir von ihnen erzählt. Und dann haben Helen und ich auch Filmbiografie gesehen. Und nur ganz kurz, die Wormbrands wurden zweifach verfolgt. Nämlich während der Nazi-Zeit von den Nazis in Rumänien. Von den Nazis in Rumänien, weil sie nämlich Juden waren. Und später nach dem Krieg von dem kommunistischen Regime, weil sie nämlich in der Zwischenzeit zum Glauben an Jesus gekommen waren. Bevor das kommunistische Regime an die Macht kam, hatten sie sich schon zu Jesus bekehrt. Ja, ja. Ja, das war auch vor dem Krieg, genau. Nach dem Krieg wurden sie von den Kommunisten verfolgt. Richard Wormbrand hat viele, viele Jahre im Gefängnis zugebracht, davon 3 Jahre in Einzelhaft, unter vollkommener Dunkelheit, ohne jegliche Geräusche. Und jetzt erzähle ich euch noch was über die Sabina Wormbrand. Ich erzähle nicht die ganze Vorgeschichte. Eines Tages steht der Mörder ihrer Familie, also während der Nazizeit, wurde die Familie der Sabina Wormbrand von den Nazis getötet, ausgelöscht, außer der Sabina. Eines Tages durch das Bestreben von Richard Wormbrand stand der Mörder der Sabina Wormbrand in deren Wohnung. Die Sabina ging auf den Mörder zu, das ist jetzt aus der Filmbiografie, ging auf diesen Mörder zu, umarmte ihn fest, küsste ihn mehrfach auf die Wangen und auf die Stirn und sagte ihm, ich vergebe Ihnen. Weil die Liebe Christi in mir mächtig geworden ist. Später sagte sie, ich habe in meinem Leben 2 Männer geküsst, meinen Ehemann und den Mörder meiner Familie. Was für eine Glaubenstreue und Glaubensstärke in höchster Not. Jetzt frage ich mal, wie würde ich denn reagieren in so einer Situation? Wie würdest du reagieren? So wie du jetzt bist, Stand heute. Ich sage euch, was ich tun würde. Ich würde so reagieren wie die Frau von Hiob, die in seiner Not, in seinem ganzen Leid zu ihm sagte schließlich, Sag dich von Gott los und stirb. Ich würde in so einer Verfolgungssituation versagen, jämmerlich, wenn nicht. Es sei denn, die Gnade Gottes greift nach mir. Es sei denn, die Macht und die Liebe und die Stärke und der Glaube des Herrn Jesus Christus, der durch denselben in mir wohnt, wird plötzlich oder wird mächtig in mir. Liebe Leute, das ist meine Hoffnung für so eine Situation. Das ist meine Hoffnung. Ich kann nicht von mir heute ausgehen, so wie ich heute bin. Ich weiß nichts über euch in der Beziehung. Aber wenn ich von mir rede, ich kann, Stand heute, wäre das für mich unmöglich. Aber das ist meine Zuversicht und meine Hoffnung, dass Gott mich stark machen würde nach dem 1. Korinther 10, 13. Er lässt nicht zu, dass eine Versuchung über deine Kraft geht, sondern macht das, wie geht es weiter? Dass ihr die Versuchung ertragen könnt und er einen Ausweg schafft. Ja. Also das ist meine Zuversicht, das ist mein Blick. Ich zitiere mal einen unbekannten Autor, das ist kein besonderes Wort, aber ein wichtiges. Je mehr wir auf den Herrn sehen, desto weniger sehen wir auf uns selbst. Je größer wir ihn sehen, desto kleiner sehen wir uns selbst. Ein Sohn fragte mal seinen Vater, wie groß ist Gott? Und dann hat der Vater gesagt, schau mal, da oben fliegt ein Flugzeug. Dann sagt der Sohn, das ist aber klein. Und dann sagt der Vater, dann hat der Vater ihn zum Flughafen gebracht, wo die großen Flugzeuge auf dem Boden standen. Und dann sagt der Sohn, wow, war groß das Flugzeug. Da sagt der Vater, so ist es mit Gott. Je näher du ihm bist, desto größer wird er. Je näher du ihm bist, desto größer wird er. Ja, deshalb auf Jesus sehen, damit er näher ist, ja, damit er näher wird. Hier zwei Verse, die ihr eben schon gesehen habt. Der Kreis schließt sich, wir kommen zum Ausgangspunkt zurück. Ja, auf Jesus sehen. Ja, ich schaue alle Zeit auf Jesus, so werde ich nicht wanken. Und lasst uns, das ist Hebräer 12, 1 bis 2, kennt ihr, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt könnt ihr dir sagen, ja, Jesus ist ein zu großes Vorbild für mich. Ja? Ich bin nicht Jesus. Ja? Na, jetzt müsst ihr den Vers hören, der Schreiber des Hebräerbriefes ein Kapitelchen später schreibt, nämlich 13, 9, denn es ist gut, dass das Herz fest wird. Denn es ist gut, dass der Glaube stark wird. Denn es ist gut, dass der Glaube fest wird, was durch Gnade geschieht. Was durch Gnade geschieht. Dass ich Gott so nahe komme und ihn so groß sehe und ihn so groß erfahre, in der Situation der Krise. Was es für eine Krise ist, kleine Krise, große Krise, das geschieht durch Gnade. Durch das Wirken und Handeln und Tun und Machen Gottes am inwendigen Menschen. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das, auf Jesus zu blicken? Wie geht das? Wie bleibt mein Blick auf Jesus gewandt? Wie gucke ich nicht auf die ganzen Umstände? Wir sehen das ja bei Petrus, als er übers Wasser lief. Ihr kennt diese Szene, Jesus entgegenlief. Und das klappte auch wunderbar, solange er auf Jesus blickte. Als er aber die Wellen sah, da sank er. Und Jesus zog ihn raus in seiner Gnade und sagte, was zweifelst du, du Kleingläubiger? Wie komme ich Gott so nah, dass er für mich so groß ist? Ja, das ist immer dasselbe, ne? Ich zitiere heute mal Apostelgeschichte 2, wo die erste Gemeinde entstanden war. Was machte die erste Gemeinde? Sie blieb beständig in der Lehre, Gottes Wort, die Bibel lesen. Gottes Wort, der Robel lernte Gottes Wort auswendig, ne? Hat er gesagt, das hat ihm geholfen. Ist nur eine Methode, aber ja. Sie blieben beständig in der Lehre, dann in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, das tun wir heute auch, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Mit anderen Worten, sie verließen nicht ihre Versammlungen. Sie blieben im Gottesdienst. Sie hatten Gemeinschaft mit Jesus, sie hatten Gemeinschaft miteinander. Und drittens, in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Im Gebet. Ja? Und wenn, ich glaube, wenn die erste Gemeinde das beherzigt hat, dann war der Blick auf Jesus gerichtet. Dann war Jesus groß. Dann war Gott so groß. Dann wurde die Kraft und die Macht und die Liebe Jesu in ihrem Herzen mächtig. Das wünschen wir uns auch. Gebet. So, ich habe noch einen letzten Punkt vor dem Abendmahl. Jetzt probiere ich nochmal. Klappt nicht. Oder doch? Ja, klappt. Ja. Der Benefit der Krise. Es ist gut, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Ja, es ist gut. Die Krise ist gut. Die Krise ist gut, denn die Krise hat Benefits, Nutzen, Vorteile, Segen. Ja, mal ganz in Klammern gesagt, ihr merkt, dass ich nicht ein Wohlstandsevangelium verkündige. Ne? Auch kein Wohlfühlevangelium. Ja? Das Leiden ist kennzeichnend für einen Jünger Jesu. Ja? Und Gott mutet jedem das Seine zu. Gott geht so individuell um mit uns. Ja, er kennt uns. Er lässt dich nicht im Stich. Er lässt es nicht zu, dass die Versuchung über deine Kraft geht. Ja, Klammer zu. Was ist der Benefit der Krise? Zwei nenne ich mal. Die eine in einem anderen Text als dem Predigtext. Der zweite Grund steht hier im fünften Vers des Predigtextes. Erster Vers, wir rühmen uns aber den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Interessant, ne? Die Krise bewirkt standhaftes Ausharren. Gott schenkt uns die Krise, um unserem Glauben zu stärken. Er gibt uns immer mit jeder Krise eine Chance, dass unser Glaube wächst oder sich bewährt oder dass wir ausharren darin. Gott meint es immer konstruktiv. Im Gegenteil zum Satan, der nutzt nämlich die Krise auch. Aber der Satan will zerstören. Gott will aufbauen. Das ist der große Unterschied. Deshalb lässt Gott Krisen zu, weil er aufbauen will. Nicht, weil er uns kaputt machen will. Aber der Satan, der benutzt die Krisen, um uns kaputt zu machen, um unseren Glauben zu schwächen, um uns zu Fall zu bringen, um uns den Glauben zu nehmen, wenn das möglich wäre. Aber Gott will es immer konstruktiv. Ja, er stärkt uns. Zweiter Grund, und da sind wir auch fast schon am Ende, das ist ein steiler Vers. Die Bedrängnisse, die Krisen, die Leiden, die Verfolgungen, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Also die Krisen sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Damit ist nicht das Gericht an uns gemeint, sondern das Gericht an den Verfolgern. An denen, die uns in die Krise bringen, aufgrund unseres Glaubens. Das ist das Gericht, was an denen passiert. Und unser Leiden ist ein Zeichen dafür. Weil, warum ist das ein Zeichen? Gott ist gerecht. Der lässt das nicht zu in Bezug auf die Ewigkeit. Der wird richten. Der wird alles zurechtrichten. Also, aber der eigentliche Punkt ist hier, warum erleiden wir eine Krise? Die Krise ist ein großes Hinweisschild für uns. Ein großes Hinweisschild, ihr seid würdig des Reiches Gottes. Wenn du Krisen erlebst, wenn du in Verfolgung bist, was auch immer für Krisen du erlebst, das sind Zeichen dessen, dass Gott dich für würdig erachtet. So wie in der Apostelgeschichte berichtet wird, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Das ist eine Würde, zu leiden um Jesu Willen. Das ist, die Würde liegt nicht in dir begründet. Die Würde liegt allein in Jesus begründet, denn er ist der einzige Gott und Jesus, der einzige, der wirklich würdig ist. Aber durch den Glauben an ihn umkleidet er uns mit seiner Würde. Das ist eine geschenkte Würde, genauso wie eine geschenkte Gerechtigkeit, genauso wie eine geschenkte Wahrheit. Es ist eine geschenkte Würde. Und wenn wir leiden um Christi willen, dann zeigt das, ihr seid würdig des Reiches Gottes. Noch einmal als letztes, leiden um Jesu willen, Krisen um Jesu willen, Stärkung des Glaubens und der Liebe in Bedrängnissen, Wachstum des Glaubens in Bedrängnissen, mächtig werden des Herrn Jesus in uns, in Verfolgungen, all das passiert. Warum? Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Jetzt hört mal gut hin. Die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben. Also an ihn zu glauben ist schon eine Gnade, ja, die mir verliehen wurde. Sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das ist das, was Gott schenken muss, was wir empfangen müssen. Ja. Amen.